Sie hören den zweiten Teil des Artikels Philosophie des Geistes aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 16. Februar 2006. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Philosophie des Geistes und die Naturwissenschaften. Der Mensch ist ein körperliches Wesen, das als solches von den Naturwissenschaften beschrieben werden kann. Da die geistigen Prozesse nicht unabhängig von den körperlichen Prozessen sind, spielt die naturwissenschaftliche Beschreibung des Menschen in der Philosophie des Geistes eine große Rolle. Hierbei sind prinzipiell alle Disziplinen von Bedeutung, die Prozesse beschreiben, welche mit dem Mentalen in Zusammenhang stehen. Entsprechend lang ist die Liste der wichtigen Wissenschaften: Biologie, Informatik, Kognitionswissenschaft, Kybernetik, Linguistik, Medizin, Pharmakologie, Psychologie und so weiter. Neurobiologie. Theoretischer Hintergrund der Biologie, wie in den modernen Naturwissenschaften allgemein, ist meist ein materialistischer Ansatz. Als Studienobjekt fungieren zunächst physische Vorgänge, die als Grundlage von mentaler Tätigkeit und Verhalten angesehen werden. Der zunehmende Erfolg der Biologie als Erklärungsansatz mentaler Phänomene lässt sich vor allem durch das Ausbleiben einer Widerlegung der Grundannahme, keine Veränderung der mentalen Zustände eines Menschen ohne eine Veränderung seines Gehirns, verstehen. Mehrere Disziplinen innerhalb der Neurobiologie beschäftigen sich mit dem Zusammenhang von mentalen und physischen Prozessen. Die Sinnesphysiologie untersucht den Zusammenhang von Wahrnehmung und Reizverarbeitungsprozessen. Die kognitive Neurowissenschaft korreliert geistige Prozesse mit neuronalen Prozessen. Die Neuropsychologie beschreibt die Abhängigkeit geistiger Fähigkeiten von einzelnen Hirnregionen. Schließlich zeigt die Biologie durch ihren evolutionären Ansatz auf, dass sich das menschliche Nervensystem als Grundlage des Geistes sowohl ontogenetisch als auch phylogenetisch aus einfacheren Vorstufen entwickelt hat. Der methodische Fortschritt der Neurowissenschaften, insbesondere der Einzug bildgebender Verfahren, führte in vergangenen Jahren vermehrt zur Formulierung von anspruchsvollen Forschungsprogrammen. Als Agenda gilt, die neuronalen Prozesse geistiger Funktionen aufzudecken und sie zu verstehen. Siehe auch neuronales Korrelat. Einige wenige Neurobiologen wie Émile Dubois-Reymond und John Carew-Eccles haben die prinzipielle Möglichkeit einer Reduktion mentaler Phänomene auf Gehirnvorgänge aus teils religiösen Gründen verneint. Heute vertritt etwa der im deutschen Sprachraum bekannte Neurobiologe und Philosoph Gerhard Roth eine Form des von ihm sogenannten nicht-reduktiven Materialismus. Informatik. Die Informatik beschäftigt sich mit der automatischen Verarbeitung von Informationen oder zumindest physikalischen Symbolsystemen, denen man Informationen beimisst, wie sie von Computern geleistet wird. Computer waren seit Beginn ihrer Entwicklung zu Aktionen fähig, für die ein Mensch seinen Geist benötigt. Ein Beispiel ist die Multiplikation. Doch offenbar haben Computer beim Multiplizieren keinen Geist. Könnten sie jedoch irgendwann einen Geist bekommen? Diese Frage hat mit der Forschung zur künstlichen Intelligenz, KI, rasant an Brisanz gewonnen. Auch in der KI kann man zwischen einem bescheidenen und einem anspruchsvollen Forschungsprogramm unterscheiden. Es handelt sich dabei um die auf John Searle zurückgehende Unterscheidung zwischen schwacher und starker KI. Die schwache KI hat lediglich das Ziel, mentale Zustände zu simulieren, ohne dabei den Anspruch zu erheben, dass die Computer wirklich Bewusstsein etc. haben. Ziel der starken KI ist hingegen ein Computer mit Bewusstsein. Die starke KI reicht bis zu dem Computerpionier Alan Turing zurück. Er formulierte als Antwort auf die Frage, können Computer denken, den legendären Turing-Test. Turing meinte, dass ein Computer dann denken könne, wenn er zum Beispiel in einem Internetchat nicht von einem Menschen unterscheidbar sei. An dem Turing-Test ist viel Kritik geübt worden, unter anderem von John Searle mit seinem Gedankenexperiment vom chinesischen Zimmer. Zudem bleibt die Frage nach einer möglichen Empfindungsfähigkeit, Qualia, von Computern bzw. Robotern noch vollkommen unbeantwortet. Hier sind wohl auch die meisten Informatiker weniger optimistisch. Psychologie. Die Psychologie ist die Wissenschaft, die am direktesten mentale Zustände untersucht. Konkret untersucht sie mentale Zustände wie etwa Freude, Furcht oder Zwangsvorstellungen. Dabei forscht die Psychologie nach Gesetzmäßigkeiten, die mentale Zustände untereinander oder mit dem Input und Output des Menschen verbinden. Beispiele hierfür liefert etwa die Wahrnehmungspsychologie. So lassen sich allgemeine Prinzipien der Gestaltwahrnehmung entdecken. Eine gestaltpsychologische Gesetzmäßigkeit lautet: Gegenstände, die sich in dieselbe Richtung bewegen, werden als zusammengehörig wahrgenommen. Diese Gesetzmäßigkeit beschreibt eine Relation zwischen dem visuellen Input und den mentalen Wahrnehmungszuständen. Dieses Ergebnis sagt jedoch noch nichts über die Natur der Wahrnehmungszustände aus. Die von der Psychologie entdeckten Gesetzmäßigkeiten sind mit allen beschriebenen Antworten auf das Leib-Seele-Problem kompatibel. Konsequenzen der Philosophie des Geistes. Es gibt zahllose Themen, die nicht unberührt von den Ergebnissen der Philosophie des Geistes sein können. Offensichtliche Beispiele sind etwa die Natur und Endgültigkeit des Todes, die Natur der Emotionen, der Wahrnehmung und des Gedächtnisses. Auch die Frage, was eine Person ist und was ihre Identität ausmacht, hat viele Schnittstellen mit der Philosophie des Geistes. Zwei Themen, die im Zusammenhang mit der Philosophie des Geistes besondere Aufmerksamkeit erlangt haben, sind die Freiheit und das Selbst. Freiheit. Im Kontext der Philosophie des Geistes stellt sich die Frage nach der Freiheit des Willens in neuer Schärfe. Dies gilt zumindest, wenn man sich von Materialismus und Determinismus hat überzeugen lassen. Die Naturgesetze legen demnach den Lauf der materiellen Welt komplett fest. Alle mentalen Zustände, also auch das menschliche Wollen, wären demnach materielle Zustände. Also wäre das Wollen und Handeln komplett durch die Naturgesetze festgelegt. Manche argumentieren nun weiter. Also können Menschen gar nicht selbst bestimmen, was sie wollen und tun. Folglich seien sie nicht frei. Dieser Argumentation widersprechen zum einen die Kompatibilisten. Sie weisen darauf hin, dass die Frage »Sind wir frei?« nur beantwortet werden könne, wenn feststeht, was mit frei gemeint ist. Und, so argumentieren sie weiter, man sollte mit Freiheit nicht Indeterminiertheit meinen. Vielmehr sollte damit Wollen und Handeln nach bestem Wissen und Gewissen gemeint sein. In diesem Sinne können Menschen auch frei sein, wenn der Determinismus wahr ist. Der bekannteste Kompatibilist der Philosophiegeschichte ist David Hume gewesen. Heute wird die Position etwa von Daniel Dennett vertreten. Doch es gibt auch Inkompatibilisten, die der Meinung sind, dass Menschen einen freien Willen haben. Diese Philosophen behaupten, dass der Lauf der Welt nicht vollständig durch die Naturgesetze festgelegt ist. Zumindest der Wille soll nicht determiniert und daher potenziell frei sein. Der bekannteste Inkompatibilist der Philosophiegeschichte ist Immanuel Kant gewesen. Kritiker werfen dem Inkompatibilismus vor, einen inkohärenten Begriff von Freiheit zu verwenden. Sie argumentieren wie folgt: Wenn unser Willen durch nichts determiniert ist, so ist es purer Zufall, was wir wollen. Wenn es purer Zufall ist, was wir wollen, so sind wir nicht frei. Also sind wir nicht frei, wenn unser Willen durch nichts determiniert ist. Selbst. Zudem hat die Philosophie des Geistes beachtliche Auswirkungen auf den Begriff des Selbst. Versteht man unter Selbst den unveränderlichen Wesenskern einer Person, so werden die meisten Vertreter der Philosophie des Geistes wohl behaupten, dass es nichts Derartiges gibt. Die Idee von einem Selbst als einem unveränderlichen Wesenskern entspringt der christlichen Vorstellung einer immateriellen Seele. Eine solche Vorstellung ist für die meisten heutigen Philosophen aufgrund ihrer materialistischen Grundüberzeugung nicht akzeptabel. Doch auch die Idee eines konstanten materiellen Wesenskerns, etwa realisiert in einem unveränderlichen Hirnareal, scheint aufgrund der empirischen Ergebnisse von Entwicklungspsychologie, Entwicklungsbiologie und Neurowissenschaft unplausibel. Einige Philosophen erklären aufgrund dieser Probleme, dass wir aufhören sollten, von einem Selbst zu sprechen. Dies ist allerdings eine Minderheitenposition, verbreiteter ist die folgende Meinung. Man sollte unter dem Selbst keinen unveränderlichen Wesenskern verstehen, sondern etwas, das sich in permanenter Veränderung befindet. Ein bekannter Fürsprecher einer solchen Position ist Daniel Dennett. Es ist zudem erstaunlich, wie sich die Überlegungen der modernen Philosophie des Geistes auf diesem Gebiet mit traditionellen Ansichten außereuropäischer Kulturen, etwa dem Buddhismus, überschneiden. Siehe auch: Für umfassende Informationen und Links auf themennahe Artikel siehe Portal Geist und Gehirn. Für den Stand der naturwissenschaftlichen Forschung zum Thema siehe Kognitionswissenschaft. Dieser Artikel wurde in die Liste exzellenter Artikel aufgenommen. Der zweite Teil des Artikels Philosophie des Geistes wurde von Benutzer Cartaphilus am 16. Februar 2006 gesprochen. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/philosophie-des-geistes. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels kann über den dortigen Link Versionen-Autoren abgerufen werden.